Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zurück aus der Pause. Nun starten wir mit der Fishbowl. Dazu möchte ich erstmal ein paar einleitende Worte sagen, auch für diejenigen, die den Vortrag von Professorin Meyer-Grewe vorhin vielleicht nicht verfolgen konnten. Professorin Meyer-Grewe, wie auch Feministinnen der 70er und 80er Jahre, wie Mara Mais, haben uns die Unsichtbarkeit und Unterbezahlung der unbezahlten und bezahlten gesellschaftlich so grundlegend wichtigen Care-Arbeit, die in den Zeiten der Pandemie umso viel deutlicher wurde, aufgezeigt. Handlungsoptionen hat die feministische Forschung schon in den 90ern angefangen zu diskutieren. Im Bereich der Dekommodifizierung, Vermarktlichung und Erwerbszwang stoppen und Gewährung von staatlichen Transfersleistungen, heißt es hier für die Politik. Gerade auch vor dem Hintergrund der Tertiarisierung und des Fachkräftemangels in den sozialen Dienstleistungen. Und im Bereich der Defamiliarisierung. Familiensubsidiarität stoppen, heißt es hier für die Politik. Gerade in Deutschland, wo es hohe Leistungen dafür gibt, Familienarbeit im Privaten zu verrichten und wenig öffentliche Infrastruktur. Konkrete Möglichkeiten sind, wie wir vorhin gehört haben, eine geänderte Lohnpolitik, vor allen Dingen in den Sageberufen, geänderte Arbeitsbeziehungen, die Care-Arbeit grundlegend mitbedenken und Beteiligung initiieren. Eine neue Familienpolitik, die unbezahlte Sorgearbeit kompensiert, oder eine Antidiskriminierungspolitik, die kulturelle Zuschreibungen bekämpft. Und vor allem eine Neuausrichtung der Ökonomie, die neuen Paradigmen des Gemeinwohls und der Care-Zentrierung folgt und sich an der Reproduktion beteiligt. Das alles kann nur gelingen mit einem, Zitat Meyer-Grewe, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Willen, der eine sozial-ökologische Transformation vorantreibt. Wie steht es im Land Bremen mit diesem Willen? Die Frage, die sich uns stellt heute: Wie können wir im Land Bremen die Care-Arbeit grundlegend mitdenken? Dazu diskutiere ich heute mit den Expertinnen aus Politik, Praxis und Wissenschaft. Mit der Bremer Senatorin Claudia Bernhardt. Willkommen, Frau Bernhardt. Sie sind Senatorin für Gesundheit, Frauen- und Verbraucherinnenschutz und stellvertretendes Mitglied des Bundesrates für die Freie Hansestadt Bremen. Außerdem sind Sie auch Mitglied des Ausschusses für Frauen, Jugend und stellvertretende Vorsitzenden der Bremer Linksfraktion. Weiter mit in der Runde dabei ist, sind Sie nicht mehr, Fehlinformationen, die ich bekommen habe. Da muss ich, dann klären wir das gleich nochmal. Weiter mit in der Runde ist Frau Jasmina Heritani. Klären Sie mich auch auf, wenn da was nicht stimmt. Sie sind Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und für die SPD, im Ausschuss für die Gleichstellung der Frau und in der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Willkommen, Frau Heritani. Herzlich willkommen heiße ich auch weiter Elke Heiduck. Frau Heiduck ist Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer Bremen und leitet die Abteilung Politikberatung. Willkommen, Frau Heiduck. Zu meiner Linken heiße ich Carsten Meyer-Heder. Willkommen. Herr Meyer-Heder ist Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und Landesvorsitzender der CDU. Liege ich da richtig? Wunderbar. Als IT-Unternehmer ist er geschäftsführender Gesellschafter der Team Neustadt GmbH oder Neustadt. Neustar GmbH. Willkommen, Herr Meyer-Heder. Seit 2017 hat Frau Bettina Wilhelm das Amt der Landesbeauftragten für Frauen in Bremen inne und leitet die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Herzlich willkommen, Frau Wilhelm. Weiterhin komplementiert unsere Runde Doktorin Ruth Abramowski. Herzlich willkommen, Doktorin Abramowski. Sie arbeiten am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen in der Abteilung Ungleichheitsdynamiken in Wohlfahrtsgesellschaften. Sie forschen zu Gender und Arbeit und sind Mitherausgeberin des Buches Geschlechterungleichheit in Arbeit, Wohlfahrtsstaat und Familie. Außerdem diskutieren wir mit Ihnen heute, mit Ihnen vor Ort und mit Ihnen im virtuellen Raum und an den Bildschirmen. Möchten Sie im Verlauf der Diskussion einen eigenen Argumentationsbeitrag leisten oder eine Idee einbringen? Melden Sie sich bitte per virtuell oder für diejenigen hier vor Ort per analogen Handzeichen. Das gibt es ja auch noch. Für diejenigen vor Ort werde ich dann meinen Stuhl hier freigeben. Kommen Sie dann bitte nach vorne, setzen sich und diskutieren Sie mit uns. Niki Samar, als die Online-Moderatorin, gibt mir ein Zeichen, wenn Sie aus dem virtuellen Raum mitdiskutieren wollen. Dann leitet Frau Samar Ihren Redebeitrag ein. Sollte es in der Fishbowl hier nicht genügend Zeit für alle Redebeiträge geben, dann können Sie auch nachher im nachfolgenden Meet and Greet mit den Expertinnen gemeinsam diskutieren. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde. Frau Bernhardt, wie der Bremische Senat am 2. März diesen Jahres schreibt, Zitat, liegen die zentralen Stellschrauben zur Lösung der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit im Dreiklang Zeit, Geld, Infrastruktur. Dabei sollen die Probleme nicht im Privaten und von den Einzelnen bewältigt werden müssen. Politik ist aufgerufen, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Welche zentralen Stellschrauben zur Lösung der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sind das für Sie im Land Bremen?
Ja, erstmal möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Und das Thema ist ja kein neues. Wir sind ja Jahrzehnte schon damit beschäftigt, uns darüber auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kriegen wir letztendlich eine, sage ich mal, geschlechtergerechte Arbeitsteilung hin. Diese drei Begriffe sind vollkommen richtig, aber sie sind in ihrer Pauschalität, machen sie ja noch nicht deutlich, was dann die eigentlichen Stellschrauben sein können. Und man muss ein Stück weit auseinanderhalten, was ist Care-Arbeit und was ist tatsächlich Haushalt. Das muss man sich in der Definition auch nochmal überlegen. Und was können wir auf Landesebene tun und was können wir auf Bundesebene tun? Und auf Landesebene ist es so, dass man sagen kann, okay, klar, wir müssen Kita-Plätze ausbauen, wir müssen sehen, dass wir entsprechende Personalbemessungen durchsetzen und versuchen, entsprechende Initiative hinkriegen. Wir haben eine ganze Menge getan in letzter Zeit auch fürs Gesundheitswesen. Schon blank dafür, dass man Geld und Ressourcen erkämpfen muss, Stichwort Bremen-Fonds, das ist auch nicht alles selbstverständlich, sondern es wird sofort an Wirtschaftszweige gedacht und viel zu wenig an Gesundheit. Das ist übrigens ein Kampf, der andauert und noch lange nicht zu Ende ist, obwohl wir Pandemie hatten. Und dann haben wir die Bundesebene mit Tarifen, mit Auseinandersetzungen bezüglich Gesetzgebung. Und an der Stelle möchte ich ganz klar sagen, wir hatten letzte Woche die Gleichstellungsministerinnenkonferenz und ich war ehrlich gesagt von den Socken, wie da die Diskussionen noch zu Steuergerechtigkeit und Ähnlichem abgehen. Also Stichwort Ehegattensplitting. Und da sind, wie Sie wissen, alle Bundesländer beteiligt und gerade die CDU-Geführten sind da ziemlich stickhaarig, das auch nur annähernd verändern zu wollen. Also das ist, oder sagen wir Steuerklasse 3 und 5, wo Frauen ja massiv drunter leiden, auch nur deshalb. Und der Antrag ist ja nicht neu. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre der schon eingereicht wurde. Und da merkt man einfach, mit was für Grenzen und Auseinandersetzungen man immer noch konfrontiert wird, um da letztendlich Ausgleiche hinzukriegen. Und das sind nach wie vor dicke Bretter.
Dicke Bretter bohren, ja, das steht uns noch bevor. Frau Heretiani, die Zahl der sogenannten Mini- und Midi-Jobs hat in Bremen in den letzten Jahren rasant zugenommen. Wir haben das auch vorhin beim Vortrag gehört. Es gibt auch ein hohes Ausmaß an Teilzeitbeschäftigung in Bremen. In diesen Beschäftigungsverhältnissen sind vor allen Dingen Frauen beschäftigt, die Mütter Migranten in Care-Leisten sind. In dem Kurzfilm vorhin haben Sie gesagt, es gibt noch einiges zu leisten. Was gibt es denn noch zu leisten aus Ihrer Sicht?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, und Sie haben da schon ein Thema angesprochen, was mir am Herzen liegt. Also die Situation von Frauen in Erwerbstätigkeit ist immer noch in vielen Bereichen prekär. Also vor allem, wenn wir auf den Bereich der Minijobs schauen, ist es ein Bereich, in dem sehr, sehr viele Frauen tätig sind. Heute in dem Vortrag wurde ja auch nochmal erklärt, warum Frauen in diesen Minijobs tätig sind. Und ich kenne das auch aus meiner Arbeit in Gröpelingen, wo ich mit vielen Frauen vor Ort arbeite, die immer wieder sagen, naja, mit einem Minijob haben wir brutto gleich netto. Das ist die Summe, die für uns eine Art Taschengeld ist, über die wir verfügen können und wir schaffen irgendwie daneben noch Haushalt und Kinder. Und ich glaube, wir haben zwei wichtige Aufgaben in der Zukunft. Einmal dürfen wir aus meiner Sicht nicht zulassen, dass wir Jobs haben, die nicht sozialversichert sind. Das geht nicht, weil Jobs, die nicht sozialversichert sind, das heißt in der Zukunft, man hat kaum Rentenansprüche. Das ist einfach die Realität, ja. Und solange wir Minijobs haben, gibt es ja die Möglichkeit, so zu arbeiten. Und wir müssen da einen Weg finden, dass ja da eine Lösung finden, dass die in den Minijobs sind, nicht nur diese kleinen Beiträge zur Rente zahlen, die ja nicht viel bringen, sondern wirklich rentenversichert sind, weil man merkt es ja Jahrzehnte später erst als Frau so. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, und davon bin ich überzeugt, ja, dass wir Frauen dafür entlohnen müssen für die Sorgearbeit. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Lösung, um wirklich gerecht zu sein. Weil wenn wir das nicht haben, ist es doch immer so, dass man als Frau im Prinzip in Teilzeit arbeitet, weil man den ganzen Bereich noch tragen muss, den man hat. Es ist ja eine Dreierbelastung, das hatten wir heute Morgen im Vortrag auch. Es ist Familie, Kinder, es ist Haushalt und es ist dann der Job draußen so. Und wenn ich jetzt so, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was mache ich denn neben meiner politischen Arbeit? Ich arbeite im Quartiersbildungszentrum in Gröpelingen. Dort betreue ich mehrere hundert Frauen, die zu 99% Migrationshintergrund haben, auch viele alleinerziehende Frauen und die halt, ja, die ganz klar auch in Familie noch leben, wo ein traditionelles Rollenbild besteht. Ja, also wo die Frau halt, wenn sie arbeitet, dann auch alles andere zu tragen hat. So. Und ich glaube, man muss Frauen eins geben. Entweder Zeit, dass sie das machen können, den Haushalt und die Care-Arbeit, oder man muss ihnen Geld geben, um sie damit auch in der Familie zu emanzipieren, damit sie sagen können, gut, ich arbeite und ich habe keinen Partner, der mich unterstützt, weil das ist nämlich auch die Realität. Also wir können immer wieder darüber diskutieren, dass man Arbeit teilen muss, aber in der Realität, die ich kenne, ist es nicht so, dass das immer wirklich klappt und das bleibt am Ende an den Frauen hängen. Und darum brauchen wir ein Modell, was dann auch in einer so einer Familienphase Frauen dafür entlohnt, dass sie mehr übernehmen. Gleichzeitig aber das auch Männern anbietet und wir die Männer fordern, auch so eine Familienzeit zu übernehmen.
Vielen Dank. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und auch Geschlechterklischees überwinden. Da komme ich zu Frau Wilhelm. Zum Amtsantritt haben Sie in der Taz am 8.10.2017 auf die Frage nach den drängendsten frauenpolitischen Problemen in Bremen geantwortet. Zitat: Ein Dauerbrenner-Thema ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch da gibt es Besonderheiten, die mit der sozialen Lage des Bundeslandes zu tun haben. Dass die Entgeltansprüche von Müttern in Bremen bundesweit am geringsten sind, das ist ein Problem. Und es hat damit zu tun, dass die Quote derer, die vor der Mutterschaft berufstätig waren, hier so gering ist. Daran schließt sich nahtlos die Frage nach der Lage der Alleinziehenden an. Inwiefern ist das dann immer noch ein Dauerbrenner-Thema im Land Bremen?
Ja, das Thema hat sich leider durch Corona eher noch verschärft, als es ist schwächer geworden. Wir wissen, dass das Bundesland Bremen in vielen Bereichen, was den Arbeitsmarkt angeht, einfach Schlusslicht ist. Wir haben die geringste Frauenerwerbstätigkeit, die höchste Teilzeitquote, eine sehr hohe Minijobquote. Und wenn wir wissen, dass da sehr viele Frauen beschäftigt sind, dann ist das eben auch ein geschlechtsspezifisches Problem. Wir haben aber auch das Problem der Rollenklischees, das haben Sie auch angesprochen. Und auch das sind sehr dicke Bretter. Und da ist es natürlich schon schwierig, weil da müssen wir auch in die Köpfe der Menschen rein und müssen hier auch eine Veränderung bringen. Wir haben zum Beispiel eine Shell-Studie, wo immer noch viele junge Frauen sagen, ja, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich erstmal zu Hause bleiben und dann in Teilzeit arbeiten. Welche Folgen das dann aber hat, wird leider nicht berechnet und wird leider nicht gesehen. Und hier haben wir ein ganz konkretes auch Projekt gestartet, wo wir ganz früh beginnen wollen, in den Schulen beginnen wollen, wo wir das Thema im Grunde Frauen in ungewöhnliche, unspezifische Berufe bringen, aber eben auch Männer in die Sageberufe. Und hier bin ich bei meiner ersten, ich sage jetzt mal, das Erste, was wir tun müssen, wir müssen sowohl die unbezahlte Care-Arbeit wie auch die bezahlte Care-Arbeit gerechter, fairer zwischen den Geschlechtern verteilen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, den ich ganz wichtig finde, ist, dass eben wir brauchen eine Infrastruktur, die das Ganze unterstützt und eben auch natürlich die Kinderbetreuung, aber eben auch die Pflege nicht aus dem Blick lässt. Und hier gibt es wirklich noch viel zu tun. Und wie gesagt, Corona hat die Lage eher verschärft, als wo wir noch vor 3 Jahren gestanden sind. Mhm.
Sorgearbeit verteilen, und zwar nicht nur sicherlich zu einigen Phasen, sondern über den ganzen Lebenslauf. Frau Abramowski, wie Sie ausgeführt haben im Film, müssen wir nicht uns einzelne Phasen im Leben angucken, der Care-Leisten und Care-Empfangenden, sondern den gesamten Lebensverlauf. Wo liegen Ihrer Meinung nach denn die grundlegenden Herausforderungen zur Lösung der Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit?
Ja, ganz herzlichen Dank und zunächst einmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich will die Chance zu Beginn nutzen, den Veranstalterinnen meinen ganz, ganz großen Dank auszusprechen für diese so wichtige und so großartige Veranstaltung, denn das ist mir bisher noch etwas zu kurz gekommen und insofern bin ich sehr glücklich, heute hier dabei sein zu können. Ja, in der Tat, wir haben natürlich diverse Stellschrauben, an denen wir arbeiten können. Es wurden einige derer bereits genannt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, die Care-Krise über einen, ich sage mal, umfassenderen Ansatz zu betrachten. Und das setzt voraus, dass wir uns Geschlechterungleichheiten im gesamten Lebensverlauf anschauen müssen. Das hängt damit zusammen, dass es innerhalb des gesamten Lebenslaufes zu einer Akkumulation von Geschlechterungleichheiten kommt. Das beginnt sehr häufig mit der Geburt eines ersten Kindes. Das ist die erste Hürde, vor die wir stoßen, wenn wir uns die Frage der Verteilung von Care-Arbeit auch innerhalb von Familien anschauen. Denn mit der Geburt des ersten Kindes tritt sehr häufig ein Traditionalisierungseffekt ein. Innerhalb der Familie wird Care-Arbeit dann entsprechend traditioneller aufgeteilt. Und das Ganze zieht sich fort. Es geht einher mit der Reduzierung von Erwerbsarbeit, die dann wiederum entsprechend sich auswirkt auf den ganzen Lebenslauf in Bezug auf die Frage von Rentenansprüchen. Wir haben es vorher auch im Vortrag von Uta Meyer-Grewe gehört, die unterschiedlichen Gaps, die genannt wurden, angefangen mit dem Gender Pay Gap, über den Gender Care Gap, über den Lifelong Earning Gap, bis hin zum Gender Pension Gap. Und wenn wir uns diese ganzen Lücken anschauen, dann wird eins deutlich. Wir müssen Sorgearbeit, Care-Arbeit aus einer Lebensverlaufsperspektive entsprechend mitdenken und mit berücksichtigen.
Vielen Dank. Lücken schließen heißt es also aus Ihrer Perspektive. Herr Meyer-Heder, Professorin Meyer-Grewe hat die Neuausrichtung der Ökonomie mit neuen Paradigmen des Gemeinwohls und der Care-Zentrierung gefordert und dass sich Unternehmen eben am Lückenschließen und an der Reproduktionsarbeit und an den Reproduktionskosten beteiligen. Wie sehen Sie das? Worin liegen Ihrer Meinung nach die zentralen Stellschrauben zur Lösung der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit?
Ja, vielen Dank. Hallo auch von mir. Also dass Care tatsächlich ein Frauenthema ist, sieht man, glaube ich, in dieser Runde ganz gut, ne? Wir haben 3 Männer in der Technik, mich, und sonst sitzen hier nur Damen. Also das zeigt natürlich, wo wir da stehen und wie die Haltung vieler ist zu dem Thema. Ja, was müssen wir tun? Also wir müssen erstmal ein gutes Angebot machen, da geht das ja los. Also eine stabile Wirtschaft hilft ja schon mal. Ne? Da muss sich die Wirtschaft umstellen und ich glaube, das Corona hat jetzt kurzfristig aus meiner Sicht tatsächlich nochmal die Situation verschlimmert. Ich glaube aber mittellangfristig wird zumindest das Thema Zeit durch Corona wird sich ganz anders neu sortieren. Ja, also wenn ich mir angucke, das Thema Homeoffice, was für viele Unternehmen ja vor Corona völlig undenkbar war, was jetzt offenbar natürlich eine ganz andere Flexibilisierung erlaubt, gerade auch für Frauen und für beide Teile natürlich, auch Männer dann eher in der Lage sind, auch mal Care-Arbeit zu übernehmen, wenn sie nämlich zu Hause im Homeoffice sitzen. Also, und das wird sich entwickeln. Also wir gehen ganz konkret als Unternehmen davon aus, dass wir nur noch zukünftig die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro haben werden und die, also immer so wechselseitig, ne? 3 Tage Homeoffice, 2 im Büro und dann nächste Woche dann eben 3 Tage. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und die Unternehmen sehen das auch ein. Ich glaube, heute kommen die Bewerberinnen und Bewerber und sagen, ich möchte aber auch, erlaubt ihr mir hier 2 Tage Homeoffice zu machen, damit ich mit meinen anderen ganzen Anforderungen, die ich habe, familiärer Art, oder eben durch eine Pflege oder so, dass ich das eben abdecken kann. Und da werden die Unternehmen sich umstellen müssen. Und das finde ich sehr positiv. Also wir sind eine IT-Branche, da war es schon immer so, dass wir einen Fachkräftemangel haben, also immer schon alles möglich gemacht haben, um die Leute zu motivieren, zu uns zu kommen. Aber ich glaube, das erreicht jetzt auch ganz andere Unternehmensbereiche, wo das vorher nicht so selbstverständlich war. Und da sehe ich tatsächlich, dass wir da nach Corona eine bessere Zeit laufen.
Frau Heiduck, sehen Sie das auch so, mal ganz provokativ gefragt, gleich in die Runde. Hey, Frau Heiduck, wie schätzen Sie denn die Rolle von Arbeitszeitreduktion und Homeoffice als Mittel ein, sozusagen in den Unternehmen tätig zu werden und hier eine gute Lösung oder eine gute Basis zu finden, um Erwerbs- und Sorgearbeit aufteilen zu können?
Ja, in der Tat sind jetzt ja schon einige Beiträge gefallen, auf die ich gerne ausgiebig antworten würde. Ich halte mich trotzdem jetzt kurz und Sie sprechen mich jetzt insbesondere nochmal auf das Thema Homeoffice und Arbeitszeit an. Ich streife aber vielleicht auch noch ein, zwei kurz andere Themen. Also erstmal zum Homeoffice. Ich weiß nicht, Herr Meyer-Heder, ich finde es total gut, wenn Unternehmen sich dieser Möglichkeit des Homeoffice öffnen und ich bin mir sicher, dass nach der Pandemie dort sehr viel mehr geht als vorher. Ich würde gerne Ihnen und auch anderen den Zahn ziehen, dass das unbedingt dann auch ein Fortschritt in der Vereinbarkeit ist. Denn das Riesenproblem ist ja, dass wir mit dem Homeoffice unter Umständen, und so war es jedenfalls in der Pandemie in weiten Teilen, das habe ich selber mitbekommen als Abteilungsleiterin mit meinen Müttern mit jungen Kindern, die sind zu Hause geblieben und mussten gleichzeitig betreuen und haben dann natürlich sehr gerne in Anspruch genommen, dass wir analog den Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst gesagt haben, wenn keine Betreuung da ist, dann muss auch nicht die volle Arbeitszeit geleistet werden und es gibt einen vollen Lohnausgleich. Das war die Lösung für das Vereinbarkeitsproblem. Homeoffice war nicht die Lösung. Und die jungen Mütter sind auch alle sehr gerne, und zwar 5 Tage die Woche, wieder zurück ins Büro gekommen. Weil man eben ich habe das Baby auf dem Schoß und sitze am Laptop, ist halt nicht realitätsnah. Also insofern glaube ich, das kann ein Fortschritt sein, das Homeoffice, weil ich spare Wegezeiten, ich kann auch meine Arbeitszeit ein bisschen flexibler über den Tag verteilen, aber bitte vorsichtig, dass es insgesamt eine Verbesserung einfach für die Vereinbarkeit bringt. Da wäre ich eher skeptisch und gehört haben wir ja auch, dass im Homeoffice auch mehr Überstunden geleistet werden als anderswo, weil die Gefahr der Entgrenzung da ist. Ich bin trotzdem ein Fan von Homeoffice und ich finde es gut, dass die Betriebe da jetzt dazugelernt haben, aber es löst nicht das Vereinbarkeitsproblem und große Gefahr, wir verschieben das Thema Vereinbarkeit in die eigenen 4 Wände. Das ist eine ganz große Gefahr, weil wir müssen es im öffentlichen Raum lösen, das Vereinbarkeitsproblem. Und das bringt mich jetzt vielleicht auf das Thema, auf das Sie mich ja im Vorfeld auch angesprochen haben. Für mich ist es eine gute Infrastruktur, die man braucht. Und diese gute Infrastruktur muss dazu führen, dass ich nicht sage, oh, ich finde keine andere Lösung, ich stecke meine Mutter ins Heim, ich finde keine andere Lösung, ich bringe mein Kind in die Kita, sondern man muss, wie meine finnische Kollegin das sagt, die finnischen Kinder gehen alle mit einem halben Jahr in die Kita, weil man will, dass das Kind schlau wird. Man weiß, dass es da eine gute Qualität der Betreuung gibt und das muss ich auch für die Pflegeeinrichtungen wissen. Und dann habe ich den Rücken frei als Frau und als Mann, um meiner Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt nachzugehen. Und das ist für mich das A und O. Und damit diese Infrastruktur gut ist, müssen wir die Leute da drin gut bezahlen. Und wenn wir das nicht machen, wird die Infrastruktur auch immer ein Stück weit rumkrebsen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir immer ein Missverhältnis zwischen dem Anspruch, den ich habe, wenn ich Ältere oder Kinder wegbringe und dem, was in diesen Einrichtungen passiert. Also bessere Bezahlung und eine ausgebaute Infrastruktur sind für mich das A und O. Und zwar für Männer und für Frauen.
Mhm. Herr Meyer-Heder, frage ich Sie also, gleich mal zurück.
Wir sind gar nicht so weit auseinander.
Das sagen Sie immer.
Nein, ich glaube, Sie denken immer, wenn Sie jetzt an Homeoffice denken, haben Sie die Frau im Blick. Ne? Ich glaube, nach Frau nutzt es tatsächlich nichts, wenn Sie jetzt neben Homeschooling und nach Oma betüdeln und dann noch zu Hause irgendwie am Küchentisch 20 Stunden noch was arbeiten soll. Aber ich komme ja, also wir sind ja ein Technikunternehmen. Ne? Ich glaube schon, dass durch das Homeoffice die Männer einfach zu Hause sind, die sonst einfach nicht da war. Und ich glaube schon, dass das eine Entlastung bringen kann, wenn man das zu Hause vernünftig organisiert.
Frau Bernhard.
Wir haben leider viel zu wenig, und das nochmal der Appell, viel zu wenig Frauen in MINT-Berufen.
Das ist auch nicht die Lösung von allem. Ja, aber ich würde ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, weil das mit dem Homeoffice, also schauen Sie sich mal einen Mann im Homeoffice an, der die Tür zumacht und sich seinem Laptop widmet, und eine Frau im Homeoffice, die letztendlich noch 3 andere Dinge nebenzu tut. Also das ist es nicht. Ich bin keine Freundin von Homeoffice, muss ich übrigens sagen. Für mich persönlich ist ja der Tatbestand der Entgrenzung einfach eine Riesenbelastung. Man kriegt die Tür nicht zu und das ist es. Und ich will mal eine provokante These wagen. Infrastruktur. Ich bin der Meinung, solange wir die Wirtschaft und die Männer nicht an die Kandare kriegen, wird sich nichts ändern. Wir können die optimale staatliche Infrastruktur hinsetzen, was schwer zu finanzieren ist, darf man sich auch keine Illusion machen. Aber ohne, dass wir Ökonomie anders aufziehen, funktioniert der ganze Laden nicht. Und das ist etwas, also allein die Tatsache, dass man sagt, der Mann ist immer noch der Maßstab mit der Arbeitszeit. 2x40 Stunden, 80 Stunden die Woche in der Familie. Wer soll denn das leisten? Das ist doch Quatsch. Das passt da nicht rein. Das heißt also, wir brauchen drastische Arbeitszeitverkürzung. Für beide. Aus meiner Sicht und wenn es zwangsweise sein muss. Das ist wirklich wahr. Und die Unternehmen, die Wirtschaft beteiligt sich nicht an Reproduktionsarbeit. Hat sie noch nie getan. Und das ist etwas, worunter wir zunächst leiden. Ich mache mir persönlich große Sorgen, auch bei den Modellen, die Frau Meyer-Grewe vorgeschlagen hat, dass wir wieder schlecht bezahlte Jobs ausgliedern, auch wenn sie sozialversicherungspflichtig sind. Also es ist ja Mindestlohn und so weiter, der übrigens gut gewirkt hat für Frauen. Das ist mal das Mindeste. Ich finde es völlig richtig, dass man klar hat, die müssen entsprechend bezahlt werden, die müssen sozialversichert, die brauchen Rentenansprüche mit allem drum und dran. Und diese ganze Schwarzmarktgeschichte ist sowieso eine Riesenbelastung, inklusive der Minijobs. Aber die Tatsache, dass es dann trotzdem diese Hierarchisierung gibt, heißt, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, dass das geschlechtsspezifische Arbeitsteilung verhindert. Das wird es nicht tun. Und das, finde ich, muss man klar auseinanderhalten. Und da bin ich immer wieder an dem Punkt, dass ich mir denke, also wenn wir Tariftreue und Vergabesysteme, Steuergerechtigkeit, wenn wir so diese Rahmenbedingungen nicht gesetzt kriegen, werden sich diese Unternehmen nicht bewegen. Und darüber müssen wir nachdenken, wie das funktioniert. Und sonst werden wir die nächsten 50 Jahre da weiter dran rummurksen.
Ansätzen in der Ökonomie, ne, in den Betrieben, am Markt und die Männer da sozusagen mit in die Pflicht nehmen. Zur Arbeitszeitreduzierung komme ich gleich nochmal, den Punkt. Aber vorher möchte ich nochmal ganz gerne auf den Punkt eingehen der Geschlechterklischees. Wir haben im Film auch gehört von Frau Brückner, dass es eine stärkere Beteiligung von Care-Arbeit braucht. Im Jahr 2019 waren im Land Bremen nur 19% der Anträge auf Elterngeld von Männern gestellt worden, für durchschnittlich 5,5 Monate. In Bremerhaven sogar nur 12% mit 4,8 Monaten. Der Bremer Senat schlägt Fortbildungsangebote, Informationsmaterialien und Beratungsgespräche vor. Frau Wilhelm, was halten Sie denn davon?
Naja, erstmal nochmal, was wir wirklich brauchen, ist ein anderes Leitbild. Wir brauchen ein anderes Leitbild weg vom Alleinverdiener- oder Zuverdienermodell. Und wir brauchen das nicht nur, um den Arbeitsmarkt zu bewegen, sondern wir brauchen es auch, um in den Partnerschaften eine andere Verteilung der Sorgearbeit hinzubekommen. Und mit Broschüren allein werden wir das nicht schaffen, sondern es geht nur über steuerliche Anreizmodelle. Denn ich sag mal, wenn Care-Arbeit verteilt wird, dann setzen sich im Idealfall ein Partnerin zusammen hin und überlegen, wie machen wir es denn? Und da sind einfach die harten Fakten eben nicht vom Tisch zu weisen. Da gibt es zum einen eben, ich sag mal, da geht's ganz klar, wer verdient mehr, wer hat welche Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, wer hat welche Chancen, wer vertut sich welche Chancen, was für ein Bildungsniveau ist da. Also das sind harte Fakten und die sind schon früher angelegt. Das ist mal Punkt eins. Und deshalb brauchen wir, und da bin ich ganz überzeugt davon, wir brauchen ein anderes Leitbild. Und dieses Leitbild muss sich in einer anderen Steuergerechtigkeit, beziehungsweise in einer Steuergerechtigkeit niederschlagen. Sonst werden wir auch in den Partnerschaften nichts bewegen können, weil die Menschen rechnen, und wir haben es ja vorher gesehen, wenn ich meine Arbeitszeit mit einem Minijob verdopple und damit nur 1.000 Euro im Jahr mehr verdiene, ja bitte, was? Also das bringt ja nichts. Also wir müssen natürlich an die Geschlechtermodelle auch hin, und da wäre es ganz, ganz wichtig, und da müssen wir Anreizsysteme schaffen, und ich glaube, dann wird sich auch einiges bewegen. Und Sie haben vorher die Elternzeit für Männer angesprochen, und da reichen natürlich die 2 Monate nicht aus, um tatsächlich ein Anreizsystem zu schaffen, denn ein Anreizsystem, viele Familien nützen das dann, um einen verlängerten Urlaub zu machen, um das Haus zu renovieren, um ich weiß nicht was zu haben, aber nicht, um tatsächlich die Care-Arbeit richtig umzuverteilen. Und ich glaube, wir brauchen eine Umverteilung der unbezahlten Care-Arbeit. Und das geht auch nur dann, wenn wir die Bilder, sage ich mal, von Familie verändern. Und hier ist auch so, dass wir nicht vergessen würden dürfen, es gibt natürlich auch ein Kind oder ein Elternfamilien, die gar nicht verteilen können. Die können gar nicht in einer Partnerschaft verteilen. Und auch für diese Familien brauchen wir Lösungen. Deshalb braucht es auch hier im Grunde, ich sag mal, externe Dienstleistungen, die bezuschusst werden. Denn gerade die Alleinerziehenden können sich diese eben nicht leisten.
Vielen Dank für den Beitrag. Umverteilende Zeitpolitik, ja, die setzt auch da an, wo es darum geht, in den Familien, wie Frau Bernhardt auch angesprochen hatte und andere auch schon hier, Erwerbszeit zu reduzieren. Frau Heritani, Manuela Schwesig sagt, nicht Familien sollen immer arbeitsfreundlicher werden, sondern die Arbeit muss familienfreundlicher werden. Dabei verweist sie auf das Konzept, was auch der Bremer Senat als eine Option mit diskutiert, nämlich die Familienarbeitszeit. Ist das eine Maßnahme, die grundlegend Care-Arbeit mitdenkt und im Land Bremen so eine egalitäre Aufteilung fördern kann?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass es nur möglich ist, Arbeitszeit auch zu reduzieren, wenn es da eine finanzielle Unterstützung gibt. Und ich denke, dass das, dieses Konzept der Familienzeit, ein mögliches Konzept, ein Modell der Zukunft sein könnte. Allerdings bin ich da sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass die Summe sehr gering noch ist, also die dort in dem Konzept vorgeschlagen wird und es wieder dazu führen könnte, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren und nicht beide gleichberechtigt das wirklich machen. Also das ist etwas, wo wir, glaube ich, da hat Frau Wilhelm vollkommen recht, wir müssen beides schaffen. Also wir müssen einmal ein gutes Modell, ein gutes Konzept haben, wo ganz klar die Möglichkeit besteht, für viele Jahre der Familienzeit die Arbeitszeit zu reduzieren, das entlohnt zu bekommen. Als ersten Schritt finde ich die vorgeschlagene Summe erstmal eine Summe, mit der man starten kann, was aber kein Anreiz ist für einen Mann in einer guten Beschäftigung, seine Arbeit zu reduzieren, weil das in diesem Kreislauf bleiben wir hängen, ja? Ne? Also, und da kommt dann das, was Frau Wilhelm gesagt hat, da muss ein Umdenken stattfinden, weil es ist ja so, dass wir immer noch dieses Modell haben von einem Ernährer und einem Zuverdiener. Darum auch die vielen Minijobs. Sie haben mich vorhin nach den Minijobs gefragt. Wieso so viele Minijobs? Ja, man könnte ja auch, also Paare könnten ja auch sagen, ich arbeite 20 Stunden, du arbeitest 20 Stunden gemeinsam. Passt das doch auch steuerlich und nicht einer Vollzeit und die Partnerin dann im Minijob. Also wir brauchen beides. Wir brauchen ein gutes Modell, wo wir erstmal klar auch politisch das Signal setzen. Wir erkennen das an. Sorgearbeit ist Arbeit, denn wie oft hören wir Frauen auch, wenn wir sagen, oh, es ist doch eine ganze Menge neben dem Job, das zu stemmen, was man mit Haushalt, Kindern, Familie, also nur was man da alles zu tun hat. Und oft wird es auch als keine richtige Arbeit angesehen, ja. Vor allem, ne, wenn Frauen dann auch sagen, ich muss reduzieren, weil ich zu Hause das sonst nicht schaffe, dann wird oft gesagt, naja, aber das ist also 20 Stunden, ne, und was machen sie denn dann? So, also das ist auch eine Wertschätzung, politisch dann nochmal ein anderes Konzept auf den Weg zu bringen. So sehe ich das. Mhm.
Frau Abramowski, reicht Umdenken einfach oder brauchen wir da noch mehr Maßnahmen oder strukturelle Setzungen? Wir haben gehört, die Familienarbeitszeit für Pflege und Kinder, wer das Konzept noch nicht kennt, das sieht vor, dass Eltern- und Pflegeleistungen in einem Korridor von 28 bis 36 Wochenstunden arbeiten und ein Familiengeld von 300 Euro erhalten, 150 Euro pro Partnerin oder eben Angehöriger für die Pflege bis zu 24 Monate lang und 3 Monate Auszeit für den Job für Pflege- und Lohnersatz wie das Elterngeld. Was sagen Sie dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte zunächst am letzten Kommentar anschließen, weil da war ein ganz wichtiger Punkt mit dabei. Care-Arbeit ist eine Form von Arbeit und das dürfen wir nicht vergessen. Denn ganz häufig geht in der Diskussion die Tendenz dahin, dass wir über Arbeit sprechen, wenn wir über Erwerbsarbeit sprechen. Care-Arbeit ist auch eine Form von Arbeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bevor wir dieses Umdenken nicht erreicht haben, wird es schwierig, Sorgearbeit anders zu verteilen zwischen den Geschlechtern. Das ist das Erste. Wir brauchen außerdem natürlich ganz, ganz wichtig, und hier würde ich auch den Fokus darauf legen, wir brauchen Strukturen, die es ermöglichen, innerhalb des Lebensverlaufes Chancen und Risiken von Care-Arbeit entsprechend gleich zu verteilen. Das ist der Knackpunkt. Es geht nicht darum, dass wir zu jedem Zeitpunkt und während jeder Lebensphase dogmatisch voraussetzen, es muss eine 50-50 Arbeitsteilung sein. Denn das ist relativ weit weg von der Lebensrealität einiger Familien entsprechend. Das heißt, das Ziel, glaube ich, was wir anstreben müssen, ist wirklich die Lebensverlaufsperspektive einzunehmen und hierbei darauf zu achten, was gibt es für Chancen in der Übernahme von Care-Arbeit und was gibt es für Risiken. Risiken in Bezug unter anderem natürlich auf die finanzielle Situation. Also ganz, ganz wichtig, Care-Arbeit ermöglichen und gleichzeitig auch ein existenzsicherndes Einkommen. Also ich denke, das ist der zentrale Knackpunkt, wo ich sagen würde, langfristige Perspektive. Und dann schauen, was haben wir für Strukturen, die dann wiederum entsprechend Chancen und Risiken von Care-Arbeit mitdenken.
Mhm. Ich greife nochmal beide Punkte auf. Also zum einen das Umdenken. Das ist uns ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nicht so wirklich gut gelungen, muss man sagen. Wir diskutieren ja nicht seit gestern erst. Aber der zweite Punkt, die Existenzsicherung, ist sehr spannend. Gerade viele Arbeitnehmerinnen im Gesundheitsbereich und in den sozialen Berufen leisten ja Care-Arbeit im privaten, aber auch im beruflichen Bereich. Und gerade da sehen wir eine unglaublich brenzlige Situation. Die sagen, umdenken, auf was soll ich da noch warten? Frau Heiduck, wie sehen Sie das? Was haben wir da für dicke Bretter noch zu bohren?
Ja, also erstmal glaube ich auch, dass es mit diesem Appell an den Kulturwandel, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich vielleicht doch auch Altlinke und das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also ich muss schon um mich herum etwas vorfinden, was mich motiviert dazu, diesen Kulturwandel auch wirklich einzuleiten. Und aus meiner Sicht ist ein Baustein dafür nicht nur Geld, dass man den Familien dann in die Hand drückt, dazu komme ich gleich nochmal, sondern eben eine gute Infrastruktur. Ich glaube, wenn wir sagen, Erziehungs- und Pflegearbeit muss professionell geleistet werden, muss auf hohem Niveau geleistet werden und wird auch so entgolten, dann werde ich auch Familien motivieren, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen und entsprechend auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das eine professionelle Care-Arbeit ist und das andere meine Erwerbsarbeit ist. Und der Rest kann dann auch geschlechtergerecht zu Hause aufgeteilt werden. Also ich glaube, es geht nicht, ohne dass wir für eine solide und gebaute, ordentliche Infrastruktur sorgen. Und wenn in Bremen nach wie vor 1000 Plätze in Kindergärten fehlen und wenn wir nach wie vor keine flexiblen Betreuungsmöglichkeiten in Bremen anbieten und wenn wir nach wie vor eine Lücke bei der Kurzzeitpflege haben und nach wie vor zu wenig Personal in den Altenpflegeeinrichtungen, als dass ich dort wirklich guten Gewissens sagen kann, da kann Arbeit auf hohem Niveau auch verrichtet werden, solange wird das aus meiner Sicht nichts. Das wollte ich nochmal anmerken. Ich wollte auch nochmal eben zu dieser Minijob-Geschichte, das reizt mich doch natürlich. Die Rechnung war natürlich richtig, Frau Meier-Heder, aber es war ja nicht Frau Meier-Heder, sondern Frau Meier-Greve in ihrem Vortrag aufgemacht hat. Die stimmt natürlich mit den 1.000 Euro mehr, aber das gilt nur, wenn der Minijob ordentlich bezahlt ist, also so, wie er auch bezahlt werden muss. Die Wahrheit ist aber, und das sind jetzt nicht schwarze Schafe, sondern das sind auch mir bekannte Dienstleister aus dem Friseurgewerbe etc., die zahlen ihre Minijobber natürlich schlechter, weil sie sagen, wieso, die hat doch brutto gleich netto. Also wir haben eine Rechtsberatung in der Arbeitnehmerkammer, da tauchen natürlich andauernd diese Fälle auf, dass der Minijob nicht so behandelt wird, wie er behandelt werden muss, nämlich als ein normales Arbeitsverhältnis mit Urlaubsanspruch, mit Krankheitstagen und eben mit dem Verdienst, von dem die Arbeitnehmerin dann keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt, sondern die werden schon im Stundenlohn downgesized. Das nur nochmal eben als Ergänzung. Also die Rechnung stimmt insofern in der Praxis nicht ganz. Und vielleicht jetzt, Sie haben nach der Arbeitszeit gefragt, da will ich nur kritische Anmerkung auch zur Familienzeit machen. Man muss es sich, so wie das Modell jetzt gehandelt wird, leisten können. 2x20 Stunden sind in ganz vielen Familien natürlich nicht existenzsichernd, selbst wenn dieser Obolus obendrauf kommt, wie er in der Familienzeit vorgesehen ist. Und wovor ich sehr warnen würde, ist, dass wir neue und vermehrte Anreize zum Ausstieg aus dem Erwerbsleben oder zur Minderung der Arbeitszeit setzen in der Pflegephase. weil das ist dann sozusagen der zweite Zeitraum, in dem Frauen dann möglicherweise wieder verschwinden vom Arbeitsmarkt oder eben ihre Arbeitszeit reduzieren. Deswegen haben wir als Kammer da immer sehr vorsichtig damit umgegangen, dass die Pflegezeit genauso ausgestaltet werden muss wie die Elternzeit, weil ich kriege dann eine zweite Periode des Ausstiegs. Und solange das hauptsächlich Frauen machen, wird es halt dann auch wieder Frauen treffen.
Ja. Bevor ich gleich weitergebe an Senatorin Bernhardt, noch kurz eine Nachfrage. Wir hatten im Vorfeld auch noch mal über die Pflegereform gesprochen, die jetzt gerade aktuell beschlossen wurde und Entlastung von Pflegebedürftigen und ihren Familien dann versprechen. Professor Rothgang von der Universität Bremen kritisiert die Reform als Reformchen, weil sie hinsichtlich Personalmangel, Deckelung der Eigenanteile von Pflegebedürftigen und Tariflohn nur noch ein Schatten der ursprünglichen Idee ist. Hilft uns die Pflegereform da weiter, die Sorgetätigen zu unterstützen?
Viel zu wenig, viel weniger als eigentlich möglich gewesen wäre durch eine Reform. Also positiv, wir haben jetzt im Gesetz stehen, dass derjenige, der Leistungen bekommt aus der Pflegeversicherung, tarifgebunden sein muss. Wir wissen aber auch, dass private Arbeitgeber das möglicherweise mit Tarifpartnern umsetzen, die nicht unbedingt daran interessiert sind, dass die Löhne steigen. Also jetzt muss man ganz doll aufpassen, wie diese Tarifbindung jetzt in der Praxis umgesetzt wird. Und dann haben wir, das ist jetzt ein bisschen technisch und kompliziert, ich hoffe, ich kann das gut rüberbringen. Die ursprüngliche Idee war, dass diese Eigenanteile gedeckelt werden. Also jeder, der ins Heim geht, zahlt meinetwegen nur noch 800 Euro fix an Eigenanteil. Alles andere übernimmt die Pflegeversicherung. Dann hätte ich sozusagen verlässlich dem Kunden, also demjenigen, der ins Heim kommt, gesagt, diese Summe musst du aufbringen. Diesen Deckel hat man jetzt doch nicht eingezogen, sondern so eine sehr komplizierte Prozenteregel eingeführt. Das bedeutet aber, sobald wir mehr Personal einstellen im Altenheim oder dieses Personal besser bezahlt wird, steigen wieder die Eigenanteile. Also ich gehe als Kundin ins Heim oder meine Mutter und wenn die Leute im Heim besser bezahlt werden oder mehr Personal eingestellt wird, wird das umgelegt auf diejenigen, die die Leistung in Anspruch nehmen. Und ich habe also eine Konkurrenz, weil ich möchte natürlich ein Angebot, das ich bezahlen kann. Ich kann keine 2.500 Euro bezahlen, wenn ich meine Mutter ins Heim bringe. Vielleicht könnte ich es noch, aber ganz viele können es nicht. Ich will aber, dass die Pflegekräfte gut bezahlt werden. Also ich habe einen Zielkonflikt eingebaut und diesen Zielkonflikt hat man jetzt mit dieser Reform nicht beseitigt, obwohl es dazu die Gelegenheit gegeben hätte. Insofern ist Reformchen noch nicht positiv ausgedrückt.
Frau Bernhardt, Sie wollen.
Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil das drückt es total aus, wie die Widersprüche ununterbrochen an diesen Zusammenhängen aufpoppen. Es ist ja bei der Kinderbetreuung nicht viel besser. Alle rufen nach Randzeitenversorgung, 24/7 etc. Aber wer stellt es dann zur Verfügung? Das muss man ja auch sehen. Und diesen Widerspruch gibt es ja auch. Und es gibt Berufe, und ich meine, da bin ich ja auch zuständig für einen nicht unwesentlichen Teil, was Gesundheit und Krankenhäuser anbelangt, da gibt es nun mal Schichtbetriebe. Und ich meine, da kann man auch verstehen, dass Kinder nicht morgens um 5 aus dem Bett gerissen werden sollten und irgendwo hingebracht. Selbst wenn es das gäbe, was wir ja so nicht haben, wird das ein Riesenproblem. Und das muss selbstverständlich abgedeckt werden. Das kostet aber wirklich viel Geld. Das sind Ressourcen, da gibt es, ich meine, es wird rund um die Uhr ein Auto hergestellt oder ganz viele. Da ist es offensichtlich kein Problem. Da läuft es durch und das wird sehr, sehr teuer bezahlt. Und auf der anderen Seite geht es aber so, wenn es um so etwas geht, haben wir das Geld nicht. Und das ist der Punkt, daran hängt es. Es ist verdammt teuer. Und diese Werteskala werden wir nur ändern kommen, da komme ich immer wieder drauf zurück, wenn es entsprechende Subventionen für Unternehmen und Betriebe nur gibt, wenn entsprechend solche Dinge mit abgedeckt werden. Sonst kommen wir da nicht weiter. Und das andere, diese Pflegeversicherung, das ist für mich so ein ähnliches Modell. Wir machen ja in der Pflege auch eine absolut miserable Bezahlung. Wir haben jetzt das Gerichtsurteil mitgekriegt von Menschen, die aus Osteuropa in Privathaushalten rund um die Uhr auf Abruf da sein müssen. Ich meine, das ist ja ein Ausdruck dessen, dass wir hier staatlich nicht in der Lage sind, das entsprechend anders zu regeln. Und das wird bedeuten, dass die Sozialversicherungsabgaben steigen. Da haben wir aber die fröhliche Auseinandersetzung mit Gewerkschaften. Also ich meine, ich sage nur, da kommt eben dann eins zum anderen, aber das ist etwas, das hat immer damit zu tun, dass es nicht refinanziert wird und dass wir das nicht entsprechend mit der Wirtschaft entsprechend flankieren können. Und solange das nicht der Fall ist, das Umdenken fällt leider nicht vom Himmel.
Herr Meyer-Heder, die ökonomische Umverteilung und auch die Beteiligung von Frauen, da braucht es ein Umdenken, auch laut Professorin Meyer-Greve, nämlich einen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Willen. Was können denn die Unternehmen und die Wirtschaft tun, um eben Umverteilung mit zu unterstützen und Frauen auch eine gleichberechtigte ökonomische Teilhabe zu gewährleisten?
Naja, Frau Bernhard hatte so ein bisschen aus der Care-Diskussion eine ideologische, politische gemacht. Also die Unternehmen machen ihre Hausaufgaben. Also ich kenne kein Unternehmen, sehr persönlich, was nicht ein Angebot hätte für Kinderbetreuung, was nicht flexible Arbeitszeiten hätte. Es kann es sein, dass sie aus einer Branche kommen, wo das sowieso üblich ist. Aber trotzdem, die Unternehmen haben ihre Aufgaben gemacht. Wer sie nicht gemacht hat, was die Infrastruktur angeht, ist die Politik. Und vielleicht einen Aspekt dazu. Natürlich, Geld ist überall knapp. Ich glaube, wir haben aber unheimlich viel Potenzial. Und das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir mal über Digitalisierung nachdenken. Also ganz konkretes Beispiel, wenn wir viel effizienter wären in unseren Verwaltungsprozessen des ganzen Systems, dann hätten wir viel mehr Geld, auch tatsächlich die eigentliche Arbeit am Menschen viel besser zu bezahlen. Also ein Beispiel, es gibt 18 kassenärztliche Vereinigungen in Deutschland. Niedersachsen hat, glaube ich, sogar alleine 3. Das ist absurd, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da finde ich, ist die CDU gut auf dem Weg, jetzt mit dem neuen Wahlkampf, so sagen wir, wir brauchen ein Digitalisierungsministerium und das muss von oben verordnet werden. Weil wenn ich das den 18 kassenärztlichen, die Geschäftsführer der kassenärztlichen Vereinigung selber überlasse, ihre IT zusammenzulegen, wird das nie passieren. Und ich glaube, von solchen Stellschrauben haben wir ganz, ganz viele, um dann, wie gesagt, das Geld dort auszugeben, wo die Dienstleistung am Menschen passiert. Und das, da sehe ich eine Lösung. Zumindest sehe ich, dass wir Geld genug eigentlich haben in diesem System, nur es wirklich unheimlich ineffizient von links nach rechts schaufeln. Und das Beispiel ist ja auch Bremen. Also meine Bremen hat so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst verglichen zur Größe. Auch da können wir viel effizienter sein. Und das ist eine Aufgabe, die haben wir auch die nächsten 10 Jahre vor uns. Und das gilt nicht nur für die Pflege und Care, das gilt eigentlich für fast jeden Verwaltungsbereich in Deutschland.
Frau Wilhelm, wir müssen umverteilen dann von den Produktiven in die sozialen Dienstleistungen. Umverteilen in dem Sinne heißt auch, Frauen eine ökonomische Teilhabe zu ermöglichen. Und viele Frauen sind eben von der ökonomischen Teilhabe bisher abgeschlossen. Wie Frau Brückner vorhin im Kurzfilm dargelegt hat, aber auch zum Beispiel Close the Gap, sagt, leisten Frauen in Deutschland unbezahlte Arbeit im Umfang von 300 Milliarden Euro mehr als Männer, verdienen aber halt eben 22% weniger als die Männer im Land Bremen zum Beispiel. Und 3 von 4 Frauen in Bremen sind im Alter arm. Wie können wir denn auch die Wirtschaft mit sozusagen in die Pflicht nehmen, Frauen eine ökonomische Teilhabe zu gewährleisten?
Ja, ich denke, da war vorher im Vortrag von Frau Meyer-Greve ja auch eigentlich ein richtiger Ansatz. Es braucht einen viel größeren Ansatz, der da bedeutet, es braucht eine Transformation der Care-Ökonomie. Ich glaube wirklich, dass Care-Arbeit eben zu wenig entlohnt wird, wenn sie im professionellen Bereich stattfindet. Wir bezahlen in diesem Bereich zu schlecht, aber eben auch die unbezahlte Care-Arbeit. Das ist einfach mal ein Grundsatz. Und hier müssen wir von einem ganz anderen Innovationsbegriff auch ausgehen. Also wir haben eine Innovationsstrategie jetzt des Landes Bremen und hier muss eben auch ganz klar das Thema Fachkräftestrategie rein und hier muss aber auch ganz klar das Thema einer Vereinbarkeitsstrategie rein. Das gehört in eine verknüpfte Strategie und es darf nicht als Solo-Strategie gedacht werden, weil dann bekommen wir diese Transformation, die wir wirklich brauchen, nicht hin. Denn was bringt es in Unternehmen, wenn tatsächlich nachher die Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen, weil sie eben in der Kinderbetreuung, im Homeschooling oder in der Pflege ihrer Angehörigen gebunden sind? Also wir brauchen hier den Transformationsprozess auf einer viel größeren Ebene und viel globaler gedacht. Und hier ist zum Beispiel, Frau Bernhard hat es vorher angesprochen, auch der Bremen-Fonds aus meiner Sicht ganz klar in der Pflicht. Und wir haben hier im Bereich unbezahlte Care-Arbeit eben noch nichts drinstehen. Und auch hier braucht es einen Transformationsprozess. Das ist so Punkt eins. Und innerhalb, das habe ich vorher schon gesagt, natürlich braucht es auch eine andere Verteilung innerhalb von Partnerschaften. Und hier denke ich nicht nur an Frau-Mann-Partnerschaften, sondern wir müssen hier vielleicht auch ganz andere Modelle denken und auch andere Modelle unterstützen. Und ich sage jetzt mal, auch soziale Netzwerke unterstützen, die sich wiederum gegenseitig unterstützen. Also auch ein Care-Sharing-Modelle zu unterstützen. Und auch das braucht es im Grunde initiiert oder koordiniert, wo wir viel kreativere Lösungen. Wir werden nicht alle Möglichkeiten verstaatlichen können, aber ich sehe es natürlich schon so, dass in der Infrastruktur noch absolut Luft nach oben ist. Und was Sie gesagt haben, Herr Meyer-Heder, natürlich müssen da noch viele Hausaufgaben gemacht werden, dass der Betreuungsschlüssel sich anhebt, dass es hier nicht zu einer Flexibilisierung gehört, kommt und natürlich ganz klar auch in der Pflege. Also es gibt viele, viele Stellschrauben, die es hier noch zu bewegen gilt.
Ich hatte mir die Zahlen mal rausgesucht, weil Sie gerade von Infrastruktur sprechen. Der bremische Senat will die Kinderbetreuung für unter Dreijährige ausbauen und eine Versorgungsquote von 60% erreichen. Bremen ist derzeit in dem Bereich im Vergleich zu anderen deutschen Bundesländern mit knapp 30% Schlusslicht. Frau Abramowski, wie können wir denn strukturell eigentlich so jetzt unsere Diskussion und Maßnahmen, Entschuldigung, mein Mikro spinnt hier schon seit einiger Zeit, strukturell Maßnahmen verankern oder unsere Ideen, wie wir hier auch entwickelt haben, strukturell verankern und in die Zukunft gehen und gemeinsam eben daran arbeiten und das nicht im privaten Fall belassen für die Einzelne und den Einzelnen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema Infrastruktur wurde ja gerade schon häufiger angesprochen und in der Tat, ich möchte es nochmal ganz gerne wiederholen, weil es tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Wenn wir über Bremen sprechen, müssen wir wirklich mitbedenken, dass die Infrastruktur in Bremen nochmal besonders ausbaufähig ist. Und das betrifft vor allem die Kinderbetreuungsquote von unter Dreijährigen, die in Bremen mit 29% im Deutschlandvergleich Schlusslicht ist. Ne? Also da sehe ich einen entsprechend ganz großen Bedarf, wirklich auch Infrastruktur auszubauen in Bezug auf die U3-Jährigen. Zweiten ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, wir haben das auch schon mehrfach genannt, die Thematik in die Öffentlichkeit zu holen. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie und durch Schlagwort Systemrelevanz etwas stärker wieder in den Fokus gerückt. Daran müssen wir festhalten. Wir müssen uns vernetzen und öffentlich über diese Themen entsprechend sprechen und nicht Care-Arbeit in die Familien wieder zurücklagern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und abgesehen von den Diskursen, die wir alle suchen können, und heute ist ein wunderbarer Startpunkt dafür getan, ist es aber, glaube ich, auch wichtig, und jetzt komme ich zur Ökonomiedebatte, Care-Arbeit ökonomisch zu beziffern. Also wir haben beispielsweise Modellrechnungen, die davon ausgehen, wenn wir Care-Arbeit mit in das Bruttoinlandsprodukt integrieren, wäre das Bruttoinlandsprodukt rund 40% höher. Das ist ein Ansatz, wie man wirklich auch versuchen kann, ökonomisch das Ganze nochmal entsprechend sich vor Augen zu führen. Und letztendlich, und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte, ist die Idee auch, dass wir von pluralistischen Lebensläufen sprechen müssen. Wir sind als Menschen unterschiedlich, Partnerschaften sind unterschiedlich, Lebensverläufe sind unterschiedlich. Und wenn wir hierfür Strukturen schaffen wollen, die dennoch entsprechend eine gerechtere Verteilung von Care-Arbeit ermöglichen, dann ist eine Idee, die ich ganz gern auch noch in den Raum stellen möchte, das Optionenzeitmodell, was von Karin Jocek auch in Ulrich Mückenberger entsprechend entwickelt wurde, wo es tatsächlich auch darum geht, Menschen Zeit für Care-Arbeit zu geben, über den Lebenslauf. Es gibt ein Zeitkontingent, was alle Geschlechter entsprechend dann wählen können und das Ganze bei einer gleichzeitigen Existenzsicherung. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt, wie ich finde, das Ganze auch nochmal ein bisschen breiter und allgemeiner zu denken. Danke.
Ich frage mal in den digitalen Raum, hat sich da was getan? Gibt es Redebeiträge, Wünsche?
Niki? Bisher gab es noch keine Redebeiträge, aber vielleicht ist das nochmal die Motivation in den digitalen Raum, nochmal Fragen, Anmerkungen für die Diskussion einfach zu stellen. Und ich würde dann nochmal updaten.
Wie ist es hier vor Ort? Frau Thiessen, möchten Sie einen Diskussionsbeitrag leisten? Jetzt muss ich mal meinen Platz hier räumen. Herr Meyer-Heder, Sie geben sicherlich gerne Ihr Mikro weiter.
Oh. Ich bin geimpft.
Jetzt habe ich meins verloren.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier spontan in die Runde darf. Mich hat das gerade mit den atmenden Lebensläufen nochmal angeregt, hier was einzubringen. Ich finde, ein Punkt ist noch nicht so deutlich geworden. Care ist jetzt nicht nur ein Problem, sondern das ist das, was Beziehung stiftet. Wir denken ja am Ende des Lebens nicht an den fünften Wagen, den wir uns geleistet haben oder an dem wir nachts noch mitgearbeitet haben, sondern wir denken an die Menschen, die uns wichtig geworden sind. Und die sind uns deshalb wichtig geworden, weil wir für sie auch gesorgt haben und weil wir von ihnen versorgt wurden. So einfach ist das. Das heißt, Care ist das, dass das Leben auch reich und wichtig macht. Und dafür müssen natürlich Menschen auch die Gelegenheit bekommen, je unterschiedlich in ihrem Leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also für die Stadt und das Land Bremen, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, was machen wir eigentlich überhaupt? Also Care-Bereiche zusammenzudenken. Wir brauchen ein Care-Mainstreaming, es wurde schon gesagt worden, wir müssen immer auch Care mitdenken. Aber mitdenken ist das eine, Zahlen ist das andere. Also sozusagen, wir brauchen Care-Bericht. Wir brauchen so ein statistisches Monitoring. In welchen Bereichen sind wir gut? Was passt wie? Und was passt wo auch nicht? Wo fallen wir raus? Auch im bundesweiten Vergleich. Ich glaube, das ist wichtig, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene Daten über Care überhaupt zu haben. Wie viel illegal Beschäftigte haben wir eigentlich in Bremen? Und warum ist das so? Warum haben wir so wenige in der Kindertagesbetreuung bei den Unterträgen? Ja, weil wir haben zu wenig Frauenerwerbsarbeit, ganz einfach. Also zu wenig Arbeitsplätze an der Stelle auch. Also das, Bremen ist ja auch bundesweit die Hauptstadt, also vor allem Bremerhaven, in der Armutsfrage und bei den Alleinerziehenden. Also das hängt ja auch miteinander zusammen. Also wenn wir die Daten haben, dann brauchen wir die Strukturen für atmende Lebensläufe. Und da wäre für mich eine tolle Idee, ergänzend zu dem, was Kranjotsch schon gesagt hat, halt gar nichts von Lohn für Hausarbeit. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir schon geführt haben. Also dass es so eine Existenzsicherung gibt, wenn ich sozusagen im privaten Care mache, glaube ich, ist nicht so eine gute Idee. Ich glaube, es ist besser, flexibler zu sagen, die Männer wollen ja auch mehr Care machen. Ja? Und das zu ermöglichen, zu sagen, ich kann Rente nur dann die volle Punktzahl kriegen, wenn ich sage mal, 2/3 Erwerbsarbeit gemacht habe und der Rest geht nur, wenn ich Care-Arbeit gemacht habe. In der Familie, im Kiez, ja, verbindlich und so weiter. Dann erst dann kriege ich die volle Rente. Also das ist eine Struktur, die kann man einführen und das würde was ändern. Und mein letzter Punkt ist, mit Care darf man nicht renditeorientiert wirtschaften. Also die Ökonomisierung von Care ist, glaube ich, ein falscher Weg gewesen und es hat zu einer Verelendung in den Care-Berufen geführt. Wenn ich mir fast zweistellige Renditen aus Pflegeeinrichtungen, aus Kliniken raushole, dann ist da Geld, das rausgezogen wurde auf dem Rücken derer, die da beschäftigt sind. Also das muss man abstellen. Ich weiß nicht, ob man das als Bundesland abstellen kann, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das waren jetzt so meine Anregungen. Vielleicht können Sie was mit anfangen. Viel Spaß.
Vielen Dank, Frau Thiessen. Ich habe gerade von Niki noch die Rückmeldung gekriegt. Wir haben auch einen Redebeitrag aus dem virtuellen Raum. Niki, übernimmst du?
Ja, klar, ist der Mikro, genau. Hier ist eine Frage mit einem verbundenen Vorschlag geäußert worden. Zum Beispiel, kann die Care-Arbeit, die unbezahlte, nicht viel stärker in der Rentenanrechnung beteiligt werden? Und bitte? Achso, ja. Der Vorschlag dazu ist, die unbezahlte Care-Arbeit fundamental in die Rente anzurechnen. Genau. Das war nur die Nachricht, die wollte ich erstmal weitergeben. Jetzt kann ja drüber diskutiert werden.
Vielen Dank. Gibt es dazu eine Rückmeldung?
Finde ich ganz schwierig. Finde den Vorschlag ganz schwierig. Also wir bilden jetzt in der Rente schon sehr gut die Erziehungszeiten ab. das, was in der sogenannten Mütterrente gekommen ist, ist wirklich ein guter Ausgleich für die Zeit, in der, also es ist nicht alles schlecht, will ich damit sagen, sondern wir haben da schon eine Reform gehabt, die Mütter und deren Erziehungszeit aufgewertet hat mit Rentenpunkten, und ich finde, oder aus Sicht der Arbeitnehmerkammer ist das auch eine gute Aktion gewesen, funktioniert. Blöd war, dass das aus den Rentenbeiträgen bezahlt wird und nicht aus Steuermitteln, weil eigentlich wäre das der Punkt, wo der Staat sagt, wir haben ein Interesse daran, dass Kinder geboren und großgezogen werden, aber die Versicherungskreis, die Erwerbstätigen, die ja die Rentenversicherung bezahlen, müssen mit solchen Ausgaben eigentlich nicht belastet werden. Da haben wir ja das sogenannte Äquivalenzprinzip da drin, also ich habe meine Arbeit und entsprechend beziehe ich diese Rente. Ich weiß, dass dieses System von ganz vielen Seiten und auch von Frauenseite immer wieder kritisiert wird, weil Frauen ja so wenig Rente am Ende rauskriegen. Und ich muss da aus meiner persönlichen Überzeugung, aber auch für Arbeitnehmerkammer, ganz schlicht sagen, wir müssen die Frauen am Erwerbsleben besser beteiligen, dann haben sie auch eine bessere Rente. Von denen gibt es heute schon sehr viele. Frauen, die vollzeitnah arbeiten, in qualifizierten Berufen, erreichen eine ähnlich gute Rente wie Männer auch. Und das ist ein funktionierendes und sicheres System. Wenn wir dieses Rentensystem mit ganz vielen zusätzlichen Aufträgen belasten, eine Grundrente, eine Mindestrente, noch mehr für Pflegezeiten, noch mehr für Care-Arbeit, dann torpedieren wir dieses System, das eigentlich darauf beruht, dass ich einer Erwerbsarbeit nachgehe und danach eine äquivalente Rente bekomme. Dieses System ist gut. Es funktioniert. Es funktioniert gut bis zu dem Zeitpunkt, wo Menschen nicht ordentlich am Erwerbsleben beteiligt werden. Deswegen muss alles Engagement muss darauf gehen, dass Frauen in ihrem Leben eine vollzeitnahe Erwerbstätigkeit machen. Und dann haben sie auch eine anständige Rente hinterher, wenn die Lohnfindung dann auch noch geklappt hat vorher. Aber ich kann das Problem nicht durch eine Mindest- oder Grundrente lösen. Am Ende gehen wir alle mit 1.000 Euro nach Hause, egal wie lange und wie viel wir gearbeitet haben. Das ist kein gutes System. Und ich würde es deswegen auch nicht überfordern mit anderen gesellschaftspolitischen Projekten, die ich wichtig finde, also eine bezahlte ehrenamtliche oder Care-Arbeit, das in irgendeiner Form zu honorieren. Das finde ich richtig. Das kann sich auch eine reiche Gesellschaft wie unsere leisten. Andere könnten sich das so wahrscheinlich nicht leisten. Aber ich würde es auf keinen Fall im Rentensystem machen.
Frau Bernhardt, Sie haben gesagt,
da knallen natürlich Welten aufeinander. Ja,
das genau, da knallt.
Also entweder denken wir die eine Richtung, dass wir sagen, okay, Frauen müssen alle in die entsprechende Erwerbsarbeit, um diese Ansprüche letztendlich für sich zusammenzukratzen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir haben ja diese Biografien. Wir haben sie. Das ist letztendlich gesellschaftliche Realität. Und deswegen finde ich sowas wie eine Mindestrente natürlich auch richtig. Ja, sicher. Weil ich meine, weil wir diese Unterschiede sagen, du hast gearbeitet und hast dafür eingezahlt, du hast auch gearbeitet, aber es war letztendlich nicht in irgendeiner Weise rentenrelevant. Diese Unterscheidung haben wir ja momentan. Und in irgendeine Richtung müssen wir uns da bewegen. Und letztendlich ist es so, gerade was Reproduktionsarbeit anbelangt, die ist ja eigentlich je qualitativ wertvoller, desto schlechter die Produktivität ist, kann man ja mal so sagen. Das ist ja in der Pflege, wenn das nach Minuten abgezeichnet wird und so weiter, der schiere blanke Wahn, weil die Qualität von Zuwendungsarbeit, sage ich jetzt mal, steigt ja eigentlich, glaube ich, wenn ich das nicht praktisch im Minutentakt durchführe etc. Was ich aber damit meine, ist, also in irgendeine Richtung müssen wir uns ja letztendlich bewegen. Und ich würde mich im Rentensystem soweit anschließen, dass ich sage, solange das so finanziert ist, kommen wir an der Ecke auch schwer weiter, sondern da müssen wir tatsächlich über die Steuerfinanzierung nachdenken. Aber unsere gesamter, also das ist wirklich nochmal ein Block. Ich weiß, das kriegen wir jetzt in den nächsten 3 Minuten auch nicht durch nichts gebacken. Aber ich bin trotzdem immer noch an dem Punkt, dass dieses Umdenken nicht vom Himmel fällt. Dass wir das nicht hinkriegen, wenn es nicht die Rahmenbedingungen gibt, die einen dazu zwingt. Also ich meine, es gibt kaum, ich komme immer wieder drauf zurück, übrigens die Kassenärztliche Vereinigung, da habe ich leider überhaupt keinen Zugriff. Da kann die Politik gar nichts machen. Die Ärzte sind da schwer dagegen, dass man da eingreift. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, aber ja, der Punkt ist ja richtig. Da hätte ich auch noch Ideen, was man der KV letztendlich überdeimeln kann. Aber das ist gar nicht der Punkt. Mir geht es eigentlich darum, dass man sagt, wir haben Subventionen, staatliche Subventionen ins Wirtschaftssystem, die sich echt gewaschen haben. Und das kann man durchaus verknüpfen mit entsprechenden. Und da gehe ich gar nicht von linken Revolutions- oder ideologischen Dingen aus, sondern dass man ganz klar sagt, liebe Leute, wenn ihr nicht entsprechend Arbeitsbedingungen schafft, Infrastruktur euch beteiligt, ich weiß nicht, in was es sich noch entsprechende Vereinbarkeits-Arbeitszeitmodelle macht, dann kriegt ihr das und das nicht. Das ist nicht State of the Art, auch nicht in Bremen. Und es ist völlig richtig, dass die Infrastruktur echt hier Luft nach oben hat, was die unter dreijährigen Betreuung und Fortbetreuung und so weiter. Jetzt ist gerade der Anspruch auch von Niedersachsen abgelehnt worden, irgendwie Grundschulkinder entsprechend. Was aber damit zu tun hat, dass es zu teuer ist, man sagt, der Bund finanziert es nicht entsprechend. Also ja, überall stoßen wir ja immer an die entsprechenden sofortigen Grenzen. Und ich bleibe dabei, solange wir praktisch das so getrennt denken, die Wertschöpfungskette nur an die Produktivität gründen und sozusagen der Stolz auf einen Haushalt nur darüber geht. Also ich meine, Frau Willem kann da ein Lied von singen, was die Auseinandersetzung zum Bremenfonds hier anbelangt. Das Gutachten, was da auf dem Tisch liegt, das hat keinen blassen Dunst von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, von Gesundheitswesen und Pflege, sondern da geht es darum, wie retten wir hier unsere Industrien und unsere Konjunktur. Und da sind wir auch gleich schon beim ökologischen Aspekt. Es ist nicht nachhaltig, was wir in der Wirtschaft hier aktuell machen. Und das schließt die Geschlechterfrage ein. Und ein Satz sei mir noch gestattet, weil mich echt dieses Gutscheinmodell ein bisschen geärgert hat, weil es mich daran erinnert, dass im Grunde genommen Frauen, die es sich leisten können, bestimmte Arbeit externalisieren können. Was besser ist für die Frauen, die das aktuell machen. Aber es ist etwas, wo man etwas nach außen verlagert und outsourced. Und ich frage mich nach all dem, was es denn für die Einzelnen bedeutet. Denn die können sich es nicht leisten, dann für die Einzelnen. Das finde ich schwierig. Das kam jedenfalls in den Modellen, die ich aus Belgien mir angeguckt habe, nicht vor. Und das finde ich, ist eine ganz zwiespältige Angelegenheit. Man kann das machen, aber man sollte es nicht als etwas verkaufen, was es letztendlich nicht ist.
Frau Heritani, eine Rückantwort darauf, bevor wir dann in die abschließende Runde gehen.
Ja, ich würde gerne an zwei Punkte anknüpfen. Einmal an das, was Frau Bernhard gerade gesagt hat. Also es gibt die Frauen, die sich leisten können, outzusourcen in die Arbeit und dann ihren Arbeitsweg gehen können. Und an das, was Frau Wilhelm vorhin gesagt hat, na ja, es gibt ja nicht nur die klassische Familie mit zwei Personen, wo Mama und Papa sind oder gleich ein gleichgeschlechtliches Paar und man sich das teilen kann, sondern wir haben ganz, ganz viele Frauen draußen und auch alleinerziehende Männer, eine ganze Menge, die den Weg in den Arbeitsmarkt überhaupt nicht finden. Und es gibt aus meiner Sicht drei Dinge, die hier auch schon oft angesprochen sind, aber einen Punkt möchte ich nochmal ganz stark betonen, weil daran müssen wir arbeiten. Das eine ist klar, wir brauchen eine Infrastruktur. Es kann nicht sein, dass ein Krippenkind keinen Krippenplatz kriegt. Dann kann man nicht arbeiten, vor allem wenn man alleinerziehend ist. Das zweite ist, die Wirtschaft muss sich einen Schubs geben. Und ich glaube, es gibt ganz tolle Unternehmen schon, die da ganz viel machen. Aber es gibt auch noch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch, die da immer noch ein Problem mit haben, wenn sich eine alleinerziehende Frau bewirbt. Ich weiß, ich bin nicht alleinerziehend, da war nun auch Mama. Und als ich mich beworben habe, habe ich bei meiner ersten Bewerbung nicht angegeben, dass ich Mutter bin. Und so habe ich meinen Start in der Wirtschaft geschafft. Ich habe das im Vorstellungsgespräch gesagt. Und das ist etwas, was man uns an der Universität mitgegeben hat. Macht das so, damit ihr den Fuß reinbekommt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber das, ne, das ist immer noch ein Problem. Und das Dritte ist, und da müssen wir ganz stark daran arbeiten, wenn wir über Alleinerziehende sprechen, die sind allein. Also es gibt da nicht die Person, die abends die Gute-Nacht-Geschichte lesen kann und man wird unterstützt oder man springt ein und bei Krankheit teilt man sich das, sondern man ist vollkommen allein. Und ich bin in meiner Arbeit ganz, ganz viel mit Frauen und auch mit alleinerziehenden Männern zusammen, die einen Migrationshintergrund haben, die zugewandert sind, die geflüchtet sind. Und diese Personen haben überhaupt niemanden hier. Also auch wenn sie einen Arbeitgeber finden, der bereit ist, zu sagen, na ja, flexible Arbeitszeit, wenn das Kind krank ist, aus dem Homeoffice, was wirklich, ne? Ich mag Homeoffice, aber ich weiß auch, wie schwierig das ist mit Kindern, nicht wirklich machbar ist, aber auch wenn man diese ganzen Zugeständnisse bekommt, ja, und einen Kita-Platz hat und einen Krippenplatz hat und eine Ganztagsschule hat, man schafft es einfach nicht. Und da möchte ich bei Ihnen nochmal anknüpfen, Frau Wilhelm. Diese Care-Modelle, die ganz, ne, wo wir überlegen müssen, was für Modelle können entstehen, die genau diese Lücken schließen. Ich kann jetzt einen Klassiker nennen in Bremen, von dem ich begeistert bin. Moki zum Beispiel mit flexibler Kinderbetreuung und so weiter. Und es gibt auch noch andere Modelle. Aber das wird unsere Kernaufgabe sein, da etwas zu finden, weil nur so ist es machbar. Wenn wir auf die Gruppe schauen, die wirklich auch statistisch eine Gruppe ist, die wo wir nicht mehr zufrieden sein können. Da sind einfach noch viele, die keine Berufsausbildung haben, die den Schritt in die den Weg in die Arbeit nicht schaffen und die aber noch eine Infrastruktur brauchen, die besser sein muss als sehr gut. Also die ganzen Randseiten abdecken müssen und die ihnen, wo sie auch finanziell unterstützt werden, weil klar ist. Und damit komme ich auch zum Ende. Also, ne, was Frau Bernhardt gesagt hat, man muss sich das leisten können und man muss Oma, Opa, Partner und Geld haben, um das machen zu können, um wirklich auch arbeiten zu können mit Kindern.
Vielen Dank, Frau Wilm. Ich weiß, Sie würden da jetzt gerne drauf antworten. Wir sind leider so weit in der Zeit fortgeschritten, dass Sie das im virtuellen Raum gleich ausdiskutieren müssen. Aber ich möchte noch Frau Biesecker die Möglichkeit geben, einen Redebeitrag zu leisten. Ich frage mal kurz die Technik. Könnten wir Frau Biesecker auch auf ihrem Stuhl da vor Ort abfilmen? Oder da, damit sie nicht so einen weiten Weg sozusagen nehmen muss? Manchmal ist sowas ja möglich.
Das Problem, was wir hier haben, ist ja 250 Jahre alt. Seit der Entstehung dieses kapitalistischen Systems und der Theorie Adam Smith und so weiter ist Arbeit Erwerbsarbeit. So, und ausgegrenzt, externalisiert, ganz egal wie wir es nennen, Natur und die unbezahlte Arbeit. Daran kranken wir. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir jetzt heute sagen, wir wollen eigentlich diese Trennung aufheben. Machen wir das, Frau Heide, was Sie sagen, alle hinein in die Erwerbsarbeit? Machen wir das Umgekehrte? Alle hinein in die abgespaltene Sorgearbeit? Nein, es kommt darauf an, eigentlich diesen Bruch zu überwinden, aber das heißt auch, die Erwerbsarbeit zu verändern. Wenn Sie sagen, man braucht, die Frauen brauchen mehr Erwerbsarbeit, dann sage ich ja, aber jeder braucht andere Erwerbsarbeit. Eine Erwerbsarbeit, die eben die Menschen von vornherein ansieht als Menschen, die immer sorgen und umsorgt werden müssen ihr ganzes Leben lang. Jeder von uns muss sorgen, jeder von uns wird umsorgt. Und das zu kapieren und zu sagen, auch die Erwerbsarbeitskonzepte müssen ganz andere werden, als Adam Smith und alle anderen es uns entwickelt haben. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber da gebe ich Ihnen recht, Frau Bernhardt, ohne diese Änderung bleibt es alles Stückwerk. Und das Zweite in dem Zusammenhang, natürlich brauchen wir andere Produktivitätsbegriffe. Eine Sorgearbeit, die wirklich schafft, dass ein Mensch hinterher wieder eine bessere Lebensqualität, die ist unglaublich produktiv. Nur wir haben einen Produktivitätsbegriff, der ihn eben ganz anders misst, das wissen wir alle. Das heißt, wir brauchen andere Kategorien, das hat auch heute früh in dem Vortrag ganz deutlich gesagt, wir brauchen andere Verständnisse von Ökonomie. Und das ist natürlich ein Riesenbrett. Gar keine Frage. Und deswegen ist es wichtig, an verschiedenen Punkten zu drehen und zu bohren. Aber wenn wir sagen, jeder soll Erwerbsarbeit haben und auch Sorgearbeit, dann ist die Erwerbsarbeit ebenfalls qualitativ und quantitativ zu verändern. Wenn wir alle sorgen wollen, haben wir nicht mehr so viel Zeit für Erwerbsarbeit. Wir haben so viel anderes zu tun. Und dass wir alle dafür Arbeit dran, also dass das wirklich mühsam ist, ja, das ist klar, weil es ist so alt. Die ganze Kultur ist auf Erwerbsarbeit, die ganze Steuer, die ganze Versicherung, das wissen wir. Insofern ist es klar, dass wir immer wieder auf Widersprüche kommen. Aber es muss in diese Richtung gehen, eben auch die Erwerbsarbeit vollständig zu verändern.
Vielen Dank, Frau Biesecker, für Ihren Beitrag. Wir haben gehört, ein Umdenken ist nötig. Wir brauchen eine neue Einordnung von Ökonomie, von Sorgearbeit. Wir brauchen eine andere Sichtbarkeit und hier plädiere ich auch nochmal dafür, den Blick darauf zu richten, wie wir das strukturell nachhaltig verankern können. Brauchen wir nicht ein Gremium in Bremen, was uns auch Informationen liefert, was wir ressortübergreifend sich sozusagen einmischt in Sachen Sorgearbeit, so wie es meine Kollegin Sonja Bastin auch vorgeschlagen hat. Und ich möchte mich sehr herzlich bei allen Diskutantinnen bedanken für ihre Redebeiträge, für ihre Ideen, dass sie heute hergekommen sind, auch bei Ihnen zu Hause im Publikum. Und bedanke mich für diese spannende Debatte. In die Pause führt uns jetzt meine Kollegin Sonja Bastin. Und wir können natürlich gerne auch weiter diskutieren.
Ja, ein ganz großer Dank auch von mir an alle für diese sehr vielfältige Diskussion. Ja, zum Thema Care-Ökonomie werden wir auf jeden Fall auch morgen noch intensiver diskutieren. Und das wird auch ein ganz eigener Bereich werden innerhalb unserer Veranstaltungsreihe. Also wir werden ein ganzes Semester explizit dazu austauschen, Leute einladen und miteinander sprechen. Ja, und wenn wir uns jetzt hier alle vor Ort versammelt hätten, dann hätten wir jetzt die Gelegenheit, bei Kaffee und Obst miteinander an Stehtischen zu stehen und das eine oder andere nochmal zu vertiefen oder auch Kontakte zu knüpfen. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Wir möchten aber was Ähnliches simulieren und wir haben virtuelle Räume, also sogenannte Breakout Rooms in diesem Zoom angelegt und in denen können jetzt unsere Gäste miteinander ins Gespräch kommen, sowohl die, die hier sind, die bekommen jetzt einzelne Arbeitsplätze quasi zugewiesen, als auch die eben jetzt an den Rechnern zu Hause oder in ihren Büros sitzen. Genau, und Sie sehen hier eine Übersicht günstigstenfalls, oder zumindest ist sie, glaube ich, im Zoom-Raum schon angeschlagen. Für die Person ist das jetzt am relevantesten. Wo eben die einzelnen Personen zu finden sind. Genau, Melina, wenn du das einmal... Ja, super. Und da sehen wir, genau, im Breakout Room 1 finden Sie dann zum Beispiel Bettina Wilhelm, die Landesfrauenbeauftragte, Elke Heido, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer, die Sie eben auch schon in der Diskussion gehört haben. Im Breakout Room 2 sind dann ebenfalls hier aus der Diskussionsrunde Jasmina Heritani von der SPD und Dr. Ruth Abramowski vom Sozium, sowie auch Sebastian Tripper-Bartes vom Deutschen Juristinnenbund. Die haben Sie vorhin in dem Film kurz gesehen. Und dann im Breakout Room 3 finden Sie Herrn Meyer-Heder von der CDU, eben aus der Diskussion auch hier. Rena Fehre wird dort sein von der Servicestelle Beruf und Familie. Auch sie war im Film zu sehen. Und genauso dort auch Ina Pretorius, die auch im Film zu sehen war vom Verein Wirtschaft ist Care und Theologin. Und im vierten Raum finden Sie dann Ilka Christine Weiß, Beraterin für Transmenschen und Aktivistin. Auch sie war im Film zu sehen, genauso wie Clara Friedrich von der ZGF Bremerhaven, von der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Genau, und also die Gespräche gehen ab 15.15 Uhr los. Sie können aber jetzt schon direkt die Räume betreten, damit dann alle rechtzeitig eingerichtet sind. Und wir treffen uns dann um 15.45 Uhr nochmal wieder. Dann sind wir hier nochmal alle zusammen und lassen nochmal kurz Revue passieren und verabschieden uns dann bis morgen. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz interessante Gespräche.